Herzlich willkommen zur neuesten Folge des Bielebu-Podcasts. Die beleuchteten Brüder sind hier und heute ist etwas Besonderes. Es ist ein Special. Es ist nicht nur ein Handy-Notizen-Special Nummer, keine Ahnung, 6, 7?
Ungefähr 6 oder 7,
irgendwie so. Nein, es ist auch ein Frühstücks-Special. Benny, hallo.
Hallo Tim,
guten Morgen. Es ist kurz nach 9:30 am Samstagmorgen. Und wir haben eine reich gedeckte Frühstückstafel vor uns und wir frühstücken nebenbei. Und ich möchte alle Zuhörer einladen, es uns gleich zu tun. Also das ist am besten eine Folge, die man parallel zum Frühstücken hört. Macht euch ein paar, holt euch Brötchen, leckere Brötchen oder auch leckeres Brot. Toastbrot kann auch in Ordnung sein, wenn ihr irgendwie nichts anderes im Haus habt. Und setzt euch mal hin. Lasst uns euch ein bisschen bescheiden, dann stört es auch nicht, wenn wir ein bisschen schmatzen und mit vollem Mund essen. Und so ist jedenfalls geklimper, meine Hoffnung, bitte.
Ein bisschen geklimper von den Tellern und
so. Ja, Tassen. Genau. Aber das ist ja auch
so eine Lounge-Musik-Tonspur im Hintergrund.
Aber weißt du, was das ist? Das sind Geräusche des Lebens.
Ja.
Und das kann ja auch nicht nur schlecht sein, Geräusche des Lebens zu haben.
Es gibt auch schlechte Geräusche des Lebens. Aber
zum Beispiel...
Ich habe jetzt komischerweise an so Sterbegeräusche gedacht.
Was sind Sterbegeräusche?
So ein Röcheln oder so nach Luft schnappen. Vielleicht in Zeiten von Corona besonders makaber, aber was sind noch Geräusche des Lebens?
Kinderlachen. Kinderlachen, so Frösche, die quaken, wenn man sich am Wasser befindet. Finde ich
gut,
sehr
lebendig. Sämtliche Naturgeräusche.
Ja, eigentlich sämtliche Naturgeräusche. Aber was ist eine Lawine, die auf dich zukommt? Könnte auch ein Geräusch des Todes sein.
Das ist eher ein Geräusch des Todes.
Naja, bei Lawinen frage ich mich ja immer mit diesen Dalmatinern, nee, Bernardinern, die da immer benutzt werden als
mit dem Fässchen,
wo als Whisky drin ist. Genau. Ist da wirklich Whisky drin?
Ja, das ist ja eine Frage tatsächlich. Das ist mir das Erste, was mir auch in den Kopf gekommen ist, dieser Whisky.
Also ist
das, schmeckt das Ei komisch.
Ich hatte irgendwie das Gefühl gehabt, das ist vielleicht kein Whisky, sondern auf jeden Fall was Weinbrandmäßiges. Also ne, irgendwas, was einen dann warm macht. Ist das ein Fakt oder...
Das weiß ich nicht. Ich bin nicht so alpin unterwegs. Ich vermute, dass das schon irgendwie in der Realität begründet ist, verwurzelt ist. Ich frage mich aber wirklich, ob das mal passiert ist, dass jemand von so einem Schneerettungshund gefunden wurde, das Fass aufgemacht hat
und gesagt hat, erstmal einen dicken Schluck genommen. Oh, das macht jetzt die Todesgeräusche zu Geräusche des Lebens.
Glück, Glück. Und dann, weil einem dann von innen ja warm wird, stimmt das eigentlich? Ich meine, das sagt man immer, die Russen trinken so viel Wodka, weil es so kalt ist und das wärmt sie, aber...
Eigentlich ist das nur ein vorgeschobener Grund, um zu saufen. Nicht jetzt an dem Mikro rumspielen.
Ist okay.
Benni, wir müssen trotzdem den alten, althergebrachten Gesetzen Genüge tun und ich muss sie fragen, wie geht es dir?
Achso, ich dachte, du willst Kontext schaffen, das hast du ja schon getan.
Ja, aber ich hatte noch nicht genau...
Dann mach das erstmal, das ist in einem Sack erledigt schon.
24. April. Okay. Du bist dran.
Ich bin dran. Mir geht es gut. Ich hätte heute ausschlafen können, habe aber nur 6 Stunden geschlafen. Das ärgert mich. Ich weiß nicht, warum das nie klappt. Haben wir eben schon kurz drüber gesprochen. Aber, Halleluja, ich genieße die von dir eben schon erwähnten Naturgeräusche. Weil die Sonne jetzt seit Tagen da ist und es auch schon mal richtig warm war. Und ich liebe es, nicht nur die Natur zu besuchen, sondern in der Natur zu sein und von allen möglichen Tieren umgeben zu sein, die über mich rüberfliegen, die um mich rumkrabbeln. Es ist ein großer Genuss, dass die Außensaison wieder da ist. Das finde ich toll. Und du so?
Mir geht's auch gut. Man muss ja sagen, es ist ja eigentlich sehr ungewöhnlich, dass ich jetzt hier bei dir bin, dass wir auch, sag ich mal, die Ruhe haben, familienwise jetzt einfach zu frühstücken und um diese Zeit einen Podcast aufnehmen zu können. Ich habe gestern zum ersten Mal seit, ich weiß nicht, sehr, sehr, sehr langer Zeit, also vielen Jahren.
In diesem Haus,
in diesem Haus ist es das allererste Mal gewesen. Darf ich die Salami ganz aufessen?
Auf jeden Fall, ich bin Vegetarier.
Ich auch, aber wenn es da ist, nicht. Das ist so dieses Prinzip mit, ich esse keine Süßigkeiten und dann kauft man sich halt keine zu Hause. Aber wenn man dann irgendwo anders die Gelegenheit hat, schafft man sich alles rein.
Alles klar. Überkompensierung.
Genau, ich habe hier geschlafen. Wir haben gestern schon einen schönen Abend miteinander verbracht. Wir haben Wildmusik gemacht. Wir haben
Moment, erstmal, das fand ich eigentlich das Besonderste. Wir haben einen kleinen Spaziergang gemacht, haben uns beim Pizzadienst getroffen und sind zur Tanke getapert.
Haben uns dort Dosenbier
gekauft und eine Pizza mitgenommen und haben dann hier auf der Terrasse diese Pizza gegessen mit sehr viel Zeit und Entspannung. Das hat mir schon mal sehr gut gefallen.
Ja.
Und so ungestresst und entspannt sind wir dann in den Proberaum gegangen.
Das war toll. Und jetzt haben wir heute Morgen gedacht, machen wir doch einen kleinen Frühstückspodcast. Ich weiß, dass es manche Leute richtig heftig triggert, ne? Wenn man so Leute beim Essen zuhört. Und gerade vielleicht auf dem so Ohr, nah am Ohr, Kopfhörermäßig.
Binaural, wie heißt das?
Binaural.
Binaurale Soundeffekte, die so richtig in deinem Kopf drin sind.
Weiß ich
nicht.
Haben
wir neulich nicht machen können, als wir Paper Beasts gespielt haben.
Mhm.
Das ist eine spezielle Audioaufnahmetechnik, mit der du das Gefühl hast, du hast die Stimmen in deinem Ohr drin.
Okay.
Das brauchen wir auch.
Das ist es aber, glaube ich, nicht. Aber ich glaube, das hat jetzt damit nichts zu tun. Das ist, glaube ich, einfach eine Ablehnung von Geräuschen des Lebens. Ihr seid nämlich innerlich tot. Wenn ihr das nicht hören könnt, dann müsst ihr mal an euch arbeiten. Wir haben hier ein schönes Frühstück. Ich wollte auch irgendwas zu gestern sagen. Ich muss sagen, ich fühle mich auch ein bisschen verballert. Wir sind so um 2:30 oder so, schätze ich mal, ins Bett gegangen.
Etwas früher, kurz nach 2.
Kurz nach 2. Ich habe noch ein bisschen telefoniert.
Mhm.
Genau. Und das und jetzt ist es noch nicht allzu spät und wir sind ja auch schon ein bisschen wach. Du hast die Hühner schon rausgelassen. Genau, ich habe gestern die neuen Hühner kennengelernt.
Das wollte ich sagen. Ich rede immer so viel über meine Hühner. Da kannst du jetzt mal über meine Hühner reden, weil ich dir gestern schon alles erzählt habe. Was ich sonst im Podcast berichtet habe.
Naja, man muss auf jeden Fall festhalten, dass es nach wie vor keine News auf der Namensvergebungsfront
leider,
gibt.
Leider.
Schnauzbart ist immer noch der einzige mit Namen. Der Rest noch nicht. Es gibt Streitereien. Darf ich die Leute daran teilhaben lassen, was der Streitname ist?
Nee, dann ist es ja. Nee, das geht gerade nicht.
Okay. Sorry. Ich dachte, du darfst Kurioser das nicht machen, Frage. Aber ich bin ja nicht Teil der
Entscheidungskomitees. Das muss alles intern bleiben. Außer du darfst es wissen. Kurioserweise ist ja auch der dritte Name damit auch noch nicht entschieden. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Da ist dann immer so, dass dann meine Frau sagt, ja, das ist ja dann kein Problem, das können wir dann ja immer noch machen, wenn andere. Aber ja, ich drücke da immer ein bisschen auf die Tube und übe Druck aus, aber auf Druck wird nicht so gut reagieren.
Nee. Offenbar nicht.
Aber es hemmt mich, es hindert mich daran, eine echte Beziehung zu diesen neuen Hühnern aufzubauen. Das sind halt die weißen KZ-Hühner bei mir jetzt immer.
Mhm. Und das ist auch richtig. Das sind wirkliche KZ-Hühner. Das ist so furchtbar. Das ist richtig, richtig erschreckend. Du hast es ja in der letzten Folge schon erzählt, dass das ja Freilandhühner waren.
Mhm.
Wo man sich ja wirklich denkt, als problembewusster Mensch, der einkaufen geht, oh ja, auf jeden Fall Freilandhühner. Ich meine, es ist ja trotzdem noch besser als Käfighaltung, möchte ich jetzt mal sagen. Oder nicht?
Ja. Käfighaltung ist auch verboten inzwischen in Deutschland.
Echt? Mhm. Und Bodenhaltung nicht?
Nee, Bodenhaltung geht noch.
Die sehen wirklich gerade im Vergleich zu Lotte und Elefant, den alten Haudegen, die jetzt ja das Glück haben, schon über ein Jahr hier aufgepäppelt worden zu sein durch euch. Wie lange eigentlich? Wie lange habt ihr
das? Ein Jahr.
Ein Jahr, genau. Mhm.
Etwas länger, im März haben wir die geholt.
Mhm. Jetzt im April. Mhm. Okay. Also der Vergleich ist wirklich super erschreckend. Und dazu kommt, dass insbesondere Elefant sich als Schwein herausgestellt hat, als Psychopath.
Elefant, das Huhn ist ein Schwein.
Elefant, das Huhn ist ein Schwein. Das einfach frei jeglicher Empathie,
ja, das kann man so sagen,
seine Machtposition ausnutzt und die richtig leiden lässt.
Ja.
Und ich frage mich, da muss doch Elefant sich auch dran erinnern, dass der mal dasselbe Schicksal geteilt hat. Wieso unterhalten die sich nicht miteinander? Tja. Die müssen doch mal sagen, hey, ihr wisst doch, wie das ist.
Das ist ja das alte Problem auch bei Menschen, dass die Eltern ihre Kinder so misshandeln, wie sie selber misshandelt wurden. Nein, die müssen die Hackordnung herstellen. Und Elefant fühlt sich als Boss, denn, das hatte ich gar nicht erzählt, Lotte schien schon mal irgendwann hops zu gehen, weil Lotte ganz lethargisch wurde. Die legen beide keine Eier mehr. Der Elefant hat noch eine Weile weitergelegt, jetzt legen sie beide keine Eier mehr. Und das ist auch das Krasse. Habe ich das letzte Mal erzählt, es geht gar nicht darum, dass die irgendwann weniger Eier legen, sondern dass sie irgendwann in eine Phase kommen. Ich glaube, es ist die Mauser. Habe ich das erzählt?
Mhm, hast du erzählt.
Ja, okay. Und das finde ich so besonders barbarisch. Aber noch eine schöne Anekdote, die ich erzählen kann, ist, dass bei der Übergabe der Hühner wegen der Corona-Regeln das so ein bisschen drei Fragezeichen mäßig war, wie in so einem, in so einer Kriminalgeschichte, weil wir so Instruktionen bekommen haben. Wir sollen da und da hinfahren, zu den und den Koordinaten, da parken, im Auto bleiben, eine SMS an die und die Nummer schreiben, dann abwarten, das Auto nicht verlassen. Dann bekommen wir irgendwann den Hinweis, dass wir aus dem Auto rausgehen sollen, zu einem bestimmten Platz hingehen sollen, die Box dort abstellen sollen und uns wieder entfernen sollen. Und die Hühner würden dann da reingestellt und dann können wir die wieder abholen. War nicht so, es war viel, aber das, so wurde uns das am Anfang gesagt. Das fand ich ganz gut, da haben wir uns ein bisschen wie die kleinen Detektive gefühlt.
Klingt aufregend. Klingt wirklich aufregend. Ja, jedenfalls ist der direkte Vergleich so erschreckend. Und auf der anderen Seite ist es so schön zu sehen, wo die Reise endet für diese jetzt immer noch sehr zerrupften, verschreckten, schwer traumatisierten Hühner, die jetzt hier eingezogen sind. Ja, wenn man sie direkt neben den anderen sieht. Aber die sind auch keine Freunde bisher, muss man sagen.
Nee, aber die fangen an, sich mehr zu tolerieren.
Okay.
Also. Ich glaube, irgendwann mischt sich das. Zurzeit gehen die als zwei Gangs durcheinander, aber es wird immer besser. Am Anfang haben die sich halt, es ging halt gar nicht. Die sind komplett, die alten Hühner wollten auch nichts mit denen zu tun haben. Sie haben sich auf der Stange so total in beide Ecken gezwängt, dass sie möglichst weit voneinander entfernt saßen. Man kann da ja auch immer so, wie heißt das, anthropomorphisieren.
Ja.
Dass man denen so Sachen zuschreibt.
Vermenschlichen, können wir auch
sagen. Vermenschlichen. Und es war einfach so geil, wie man das Gefühl hatte, so, was sind die, was wollen die hier? Und die alten Hühner haben halt auch einfach gezielt denen immer ihre Plätze weggemacht, obwohl die neuen Hühner sich so devot schon untergeordnet hatten, haben sie dann trotzdem sie weiter verjagt. Ja, aber du hast recht, es ist auch toll, finde ich, rückblickend, weil man das ja gar nicht so merkt, zu sehen, wie weit wir die anderen Hühner gebracht haben und dass man wirklich jetzt das Gefühl hat, dass wir denen noch was Gutes getan haben.
Ganz bestimmt, ja.
Außer Francesca und Ele.
Na gut, aber bis der Habicht kam, hatten die es ja auch deutlich besser als in ihrem ganzen Leben davor.
Und der Habicht soll ja auch kein schlechtes Leben haben.
Genau, auch das ist ein Vogeltier, was Unterstützung braucht. In dem Fall, in dem ihr eure Hühner ihnen zum Fraß vorwerft.
Ja, noch zwei Callbacks zur letzten Episode.
Ja, bitte, bitte.
Erstens möchte ich mich nochmal an Lars wenden. Ich habe im Praxistest diese Topfgeschichte
ausprobiert. Ja, ich auch.
Es ist mega sehr scheiß.
Es ist super geil. Richtig geil. Habe ich schon zwei, dreimal gemacht und habe mein Leben erheblich verbessert.
Tatsächlich?
Tatsächlich.
Also erstens habe ich festgestellt, dass wenn man das macht, dass der Topf ja mit der Unterseite nach unten ist.
Natürlich.
Das heißt, das, was man eigentlich immer verhindern will, dass das ganze Kondenswasser überall hin saut, das Problem ist nicht gelöst, weil es einfach die ganze Zeit daneben runtertropft.
Nee. Also...
Dann hattest du vielleicht nicht so viel Kondenswasser dran.
Das mag sein, aber andersrum wäre ja richtig bescheuert, weil dann müsstest du ihn ja auf den Kopf drehen. Also ganz kurz, wir müssen vielleicht nochmal ganz kurz erklären, worum es hier geht. Wir haben in der letzten Folge festgestellt oder den Tipp bekommen, dass man einen Topfdeckel seitlich, an dem, wo auch der Henkel ist zum Festhalten, kann man seitlich eigentlich jeden Topfdeckel unter den Rand, den oberen Rand des Topfes klemmen und kann ihn dann jederzeit dort ablegen, wenn man zum Beispiel mal irgendwie eine Soße umrühren muss, die sonst mit dem Deckel verschlossen ist oder eine Suppe oder so und muss das nicht irgendwie auf der Arbeitsplatte oder auf der anderen Herdplatte oder so ablegen.
Ja. Aber warum ist es blöd, den andersrum zu legen? Ich hätte gedacht, dass der sozusagen mit dem Griff nach unten, dann tropft der nicht runter, wobei er auch runtertropfen würde wegen der Schräge.
Ja.
Auf jeden Fall tropft er rum und das ist blöd. Und das andere ist, dass es tatsächlich so ist, wie Ben und ich gesagt haben, sobald du dann anfängst, da ein bisschen rumzuhantieren und zu rühren, klappert dir das Ding da aus der Klemmung raus und fliegt hin.
Na, dann liegt es vielleicht also an den Töpfen auch.
Das kann
also,
sein.
Das ist wahrscheinlich
bei dir sehr stabil gewesen.
Nee, gar nicht. Aber ich habe nicht viel gerührt.
Ja, liegt
es nicht an den Töpfen. Beziehungsweise, wenn ich rühre, halte ich den Deckel fest. Also in der Hand auch. Also dann klemme ich ihn nicht da rein. Das ist wirklich nur, keine Ahnung. Es gibt Momente, da ist das auf jeden Fall praktisch. Er hat mein Leben verbessert. Danke, Lars.
Ich glaube, es ist ein Lifehack, der gerne ein Lifehack sein würde, aber eigentlich.
Also bei mir funktioniert er. Bei mir funktioniert er total.
Cool.
Sind wir uns einig, dass wir uns nicht einig sind?
Ja. Oder wir haben vielleicht einfach wirklich andere Töpfe. Das kann natürlich sein, dass das
unterschiedlich ist. Oder andere. Die Sache ist auch, dass ich so einen Topfdeckel auch sehr oft einfach auf eine der anderen Herdplatten so drauflege. Und ich habe ja so einen richtig Oldschool-Herd.
Ja.
Und dann ist halt die Herdplatte immer ganz nass und so.
Das ist übrigens richtig geiler Chili-Cheddar hier, wenn du den mal probieren willst.
Ja, will ich gleich probieren. Vielleicht müssen wir auch gleich nochmal sagen, was wir hier so alles haben.
Das ist eher unangenehm, weil ich seit einer Woche nicht einkaufen war und wir die absoluten Reste der Reste essen. Wir bringen den Kühlschrank auf null. Den anderen Callback, den ich machen wollte, ist, dass ich das Gefühl hatte, ich habe die Folge noch nicht gehört, dass ich so in diesem Tunnel drin war, dass ich gar nicht, vielleicht war es auch erst die Reflexion danach, gar nicht anständig gewürdigt habe, den Besuch von Benno. Weil ich im Nachhinein da wirklich nochmal viel drüber nachgedacht habe und gedacht habe, wie krass es ist, dass er da so frei und offen über sein ganzes Musikertum geredet hat. Was nämlich, glaube ich, wirklich, zumindest für die Leute, die es potenziell interessiert, total toll war. Denn sowas hört man einfach nicht so häufig. Nicht jeder hat irgendwelche Musikerfreunde, die das wirklich so machen und die das auch noch auf die Art und Weise reflektieren, wie Benno das machen und die das auch auf so eine besondere Art und Weise leben. Und da wollte ich mich, falls du das hörst, lieber Benno, nochmal ganz herzlich bedanken, dass du nicht nur vorbeigekommen bist, sondern dass du auch so interessant und aufschlussreich über dein Leben geredet hast. Fand ich richtig gut.
Ja, Props gehen raus an dich, Benno. Ich glaube nicht, dass er das hört. Aber mal gucken. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Naja, mein Papa hat zumindest unsere Folge alles über Fahrräder gehört. Komplett. Also da haben wir schon mal...
Ich dachte, er ist der wahnsinnige Typ wie du, der alles in Reihenfolge hören muss. Aber
komischerweise hat er irgendwie dann gedacht, als die neue Folge kam, jetzt muss er die hören.
Fahrräder interessieren mich sehr. Da höre ich mal direkt rein. Das klingt spannend.
Vielleicht hat er auch irgendwie das gehofft, dass es noch mehr über ihn geredet wird. Oder dass es noch irgendeine Fortsetzung oder Anknüpfung gibt an das, was wir gesagt haben.
Ja, also auch liebe Grüße natürlich an deinen Papa und an alle anderen Gäste.
Und auch an alle zukünftigen Gäste.
Alle zukünftigen.
Wenn ihr Gast bei den beleuchteten Brüdern sein wollt, schreibt eine Mail an.
Irgendwo hin.
Ja.
Schreibt uns irgendwo hin eine Mail, wo wir sie lesen können. Das kriegt ihr schon raus. Ihr seid findige Dudes und Dudettes. Bin mir sicher, das könnt ihr. Und irgendwie in Kontakt mit uns. Es ist super leicht, mit uns in Kontakt zu treten, wenn man es will.
Ja.
Das geht. Das müssen wir jetzt aber alles nicht sagen. Pass auf, ich habe ein paar Fragen des Lebens.
Sind wir jetzt in der Handy-Notizen?
Ja, ich habe ein paar Handy-Notizen, die mich umtreiben. Es kommt gleich noch ein bisschen auch gesellschaftlich relevante Themen, aber zunächst einmal möchte ich wissen, wenn du eine Mail schreibst und du schreibst zwei Leute an und die kann man dann ja natürlich beide nennen, da schreibt man ja nicht sehr geehrte Damen und Herren oder so, sondern dann kann man lieber oder hallo oder guten Tag X oder, und genau, jetzt geht's um Hallo. Wenn du schreiben würdest, Hallo X und Hallo Y, schreibst du das zweite Hallo groß oder klein?
Klein, richtig nach dem Komma, also, glaube ich, oder? Ja. Ja, wenn ich auch zum Beispiel lieber Tim, lieber Papa, um jetzt mal zwei Leute zu nennen, die unsere Zuhörer kennen.
Damit sie relaten können.
Ein großes L für den Lieber von Tim, dann ein großes T für Tim, weil Namen groß geschrieben werden, dann Komma, ein kleines Lieber für Papa und ein großes P für Papa.
Ja, aber da ergibt es ja auch Sinn, weil da ist es ja ein Adjektiv. Lieber ist ja ein Adjektiv. Aber Hallo ist ja kein Adjektiv, das ist Hallo für ein Wort. Zu welcher Wortgruppe gehört Hallo?
Jetzt brauchen wir wieder meine Frau, die auf der Couch sitzt und uns erklärt. Haben wir schon mal. Was ist Hallo für ein Wort?
Und was wäre ein Beispiel, also ein weiteres Beispiel für die Wortart von Hallo? Das ist doch verrückt. Ein so weit verbreitetes Wort und keiner weiß genau, wo es herkommt.
Ich glaube schon, dass es Linguisten wissen. Ich bin eigentlich auch einer.
Ja.
Mm.
Du hast ja irgendwann mal
was studiert. Es gibt auch keine Sätze, richtig. Es gibt auch keine Sätze, in denen Hallo in der Mitte vorkommt, außer du benennst den Begriff.
Stimmt nicht. Was ist denn mit der gängigen, oft ausgesprochenen und möglicherweise auch geschriebenen Ausdrucksweise, aber Hallo?
Stimmt. Und es gibt ja sowas wie, das wird aber ein großes Hallo geben, wenn der zurückkommt. Aber dann ist es das Hallo.
Ja.
Dann ist es auf jeden Fall groß, dann ist es ein Substantiv.
Mhm. Ja.
Sonst ist es so, er hat Hallo gesagt, da würde man Hallo immer in Anführungszeichen setzen, dann wäre es auch anders. Ich glaube, bei Aber Hallo schreibt man Hallo klein.
Ich würde es auch klein schreiben. Aber irgendwie bei der Begrüßung, da bin ich halt drüber gestolpert, da kommt es mir falsch vor, das klein zu schreiben, weil ich dann das Gefühl habe, dass die Person, die ich als zweites anspreche, irgendwie weniger wichtig ist, weil sie nur ein kleines Hallo kriegt. Ich meine, es ist klar, dass das erste Hallo groß ist, weil es am Anfang des Satzes steht.
Ja, das verstehe ich. Aber hast du schon jemals wirklich, schreibst du Leuten in Mails mit Hallo an?
Ja, ich schreibe ja arbeitsbedingt sehr viele Mails und ich hasse es, immer dieselben Floskeln zu benutzen.
Aber Hallo in der Mail finde ich richtig komisch aus irgendeinem Grund. Kann ich auch gar nicht benennen, warum.
Gibt keinen Grund, das komisch zu finden. Ist ziemlich gut eigentlich. Kann man machen.
Ja, ich weiß nicht, ich finde, also Hallo ist so sehr gesprochene Sprache.
Ja.
Und Hallo in der Mail?
Naja, man...
Hallo ist so eine Begrüßung, wenn man sich trifft. Und wenn du eine Mail schreibst, triffst du niemanden. Das ist ja sogar noch zeitversetzt. Das ist noch nicht mal ein Chat. Im Chat könnte ich es noch verstehen.
Nee, ich finde das
trotzdem... Ich würde auch nicht Hi schreiben, aber im Chat würde ich immer Hi schreiben.
Doch, Hi schreibe ich auch.
In Mails?
Ja, Huhu auch ab und zu.
Huhu, ja. Huhu ist auch eigentlich... Eigentlich könnte ich mir vorstellen, dass ich auch Huhus ablehne, aber benutze ich auch.
Du könntest mir vorstellen, sie abzulehnen, aber du benutzt sie. Das ist schön, die Ambivalenz des Benny in Bezug auf das Huhu. Ja, das ist doch komisch. Ich glaube, wir sind einer großen Sache auf der Spur. Schreibst du immer Lieber oder Liebe? Oder sehr geehrte, weil wenn es etwas offizieller ist.
Mhm. Das Liebe mag ich eigentlich auch nicht so gerne, weil ich finde das irgendwie, warum soll man den Leuten zuschreiben, dass sie lieb sind? Sie sind vielleicht gar nicht lieb und trotzdem gute Leute. Also lieb ist halt so eine sehr besondere Qualität, das ist gar nicht...
Ja, das stimmt. Wenn ich Mails bekomme, die mit lieber Tim anfangen, dann finde ich, fühle ich mich gut. Das macht mir ein gutes Gefühl, weil mir das Attribut lieb zugesprochen wird. Ich kann das verstehen und deswegen mache ich das auch ganz gerne.
Und das wäre so, als wenn du schreibst, freundlicher Tim oder besonnener Tim oder das ist
friedlicher
so komisch, Tim. Dass ich liebst. Friedlicher Tim, das ist, vielleicht sollte man das mal machen.
Ja.
Lieb durch andere entsprechende analoge, war gedoppelt, durch entsprechende Worte ersetzen und gucken, wie die Leute darauf reagieren.
Um den Leuten auch den Spiegel vorzuhalten, was sie die ganze Zeit machen, ohne es zu merken. Ja, gute Idee. Thema Sexismus. Habe ich jetzt einen etwas größeren Block zu.
Ja, dann will ich erstmal reingrätschen. Ich habe ja auch Handy-Notizen.
Ja, grätsch mal rein, bevor es um Sexismus geht.
Und das Problem ist, dass ich mit dir diese Handy-Notiz dechiffrieren muss, weil sie so wenig Sinn ergibt.
Okay, kriegen wir hin.
Fucking Jesus.
Soweit so nachvollziehbar.
Jeder Scheißort. All die Leute in deinem Namen privilegiert, bis dahin kann ich es mir noch rekonstruieren jetzt, Kette für Dinos.
Kette für Dinos.
Wo ist der Zusammenhang zwischen Ketten und Dinos und Jesus? Ich habe das geschrieben, nachdem ich eine Kirche besucht habe und irgendwie reflektiert habe darüber, wie abgefahren es ist, dass überall auf der Welt in deinem Namen Leute sich Privilegien zugeschustert haben und sich über andere gestellt haben und sich Statuen gebaut haben und sich Reichtümer angehäuft haben und dass das alles im Namen von Jesus passiert und wie krass, dass Jesus gegen den Strich gehen muss eigentlich.
Dem Original meinst du
jetzt? Wie er ausgenutzt
wird. Ja, total.
Und zwar aus rein egoistischen Motiven unter dem Deckmantel von sehr unegoistischen Motiven.
Ja.
Und das hat mich... als ich das gesehen habe, fast wütend gemacht. Und einfach so, dass ich dachte...
Der arme Kerl.
Der arme... Ich hatte richtig Mitgefühl für Jesus, aber gleichzeitig war ich auch angewidert von diesem krassen Personenkult.
Das ist jetzt... habe ich spontan überlegt, für jede Folge machen wir einen Hashtag. Das ist der Hashtag für diese Folge, wenn ihr das was twittern wollt. Hashtag Mitleid für Jesus.
Mitleid für Jesus ist gut. Oder Jesus-Mitleid.
Jesus-Mitleid.
Aber wo kommt da die Kette für Dinos ins Spiel?
Ich weiß nicht, also vielleicht
habe ich vergessen, einen Absatz zu machen.
Das sind zwei verschiedene...
Ja, aber dann weiß ich auch nicht, was ich mit Kette für Dinos anfangen soll. Vielleicht ist es auch ein Autokorrekturfehler gewesen.
Na, wie passen denn überhaupt die Dinosaurier in die Jesus-Erzählung mit rein?
Gar nicht, denn Jesus lehnt ja Dinos ab.
Ja.
Die sind nicht Teil der Schöpfungsgeschichte.
Aber die Schöpfungsgeschichte kommt ja auch nicht direkt von Jesus. Die hat er sich ja nicht überlegt.
Aber er ist Teil der Erzählung, die diametral zur Dino-Geschichte entgegensteht. Mhm. Dass die Dinos an die Kette genommen wurden und nicht frei sein dürfen in dem, was sie fanden, das glaube ich nicht. Autokorrektur oder fehlender Absatz ist das Wahrscheinlichste. Das andere ist der Punkt, den ich gemacht habe. Ich ertrage diesen... Also ich, ja, Mitgefühl für Jesus, ganz groß. Mein Herz schlägt für Jesus.
Aber das muss man ja, oder kann man ja nicht auf Jesus allein beschränken. Das muss man ja auf alle religiöse...
Richtig. Es wurde nur ausgelöst durch die vielen Jesus-Darstellungen, die ich in der Kirche gesehen habe, und wo ich halt in irgendeinem Ort, es war im Urlaub, weiß ich nicht mehr, wo es war. Und die Vorstellung, wie viele Orte es gibt auf der Welt, in denen Kirchen stehen und in denen Abbilder von Jesus sind, und was da alles dran hängt.
Ja, und vor allem jetzt Callback zu, keine Ahnung, Folge 15, wo ich ja mal sehr klug, wie ich fand, herausgestellt habe, dass Jesus ja offensichtlich, also ziemlich wahrscheinlich auch einfach kein weißer Mann war.
Ja.
Wenn so die historische Figur. Das heißt, es ist nicht nur so, dass dein Name missbraucht wird.
Auch noch gewhitefaced.
Du wurdest gewhitefaced. Also wenn der jetzt noch so runterguckt da von seiner Wolke, neben Petrus chillend, der, also mittlerweile würde er sich dran gewöhnt haben, wahrscheinlich gibt es ab und zu mal einen kleinen Seitenhieb von seinen Jüngern. Na Chef, guckst du ja schon wieder guckst du wieder in den Spiegel, denken die sich, und da also sagen die und pieksen ihn so ein bisschen, und der ist früher wütend gewesen. Ich glaube, er hat sich jetzt nach 2000 Jahren damit einigermaßen abgefunden.
Ich glaube, der Witz ist auch zu alt geworden.
Ja, stell dir vor, dass du 2000 Jahre denselben Witz immer hörst.
Ich erinnere auch, dass ich innerlich total abgestumpft bin. Das hat mich nie wirklich gestört. Aber ich hatte so eine richtige Resistenz gegen den Benjamin-Blümchen-Witz irgendwann. Weil klar, im Kindergarten, in der Grundschule, und Benjamin Blümchen war ein Riesending in den 80ern und 90ern. Er ist auch einfach ein Elefant. Ja.
Elefanten sind per se riesige Dinge.
Und wobei der ja für einen Elefanten ziemlich klein ist, muss man sagen. Er ist nicht so viel größer als Otto, obwohl, hat mich auch mal
gestört. Naja, Otto geht ihm vielleicht bis zum Schritt. Ja,
aber guck mal, da heißt es irgendwie, auf der Wiese ist irgendwie...
Auf der schönen grünen Wiese liegt ein großer grauer Berg.
Genau.
Streckt die Beine in den Himmel, neben ihm, da steht ein Zwerg.
Und der Zwerg, das ist doch Otto.
Und der Berg ein Elefant. Und der ist freundlich und freundlicher Benjamin Blümchen.
Und überall im ganzen Land bekannt oder so.
Ja, und ist überall bekannt. Und liegt gerne in der Sonne, um ihn rum, da schwirren Bienchen. Ja, das bin ja ich. Benjamin Blümchen.
Schön.
Tara. Okay, auf geht's.
Und dass immer gesagt wurde, dass er ein Berg ist und das andere ein Zwerg ist, passte nicht überein mit den Bildern, die man immer sah, wo die schon eher so wie Erwachsener und Kind im Verhältnis waren. Oder Benjamin Blümchen immer ein bisschen größer war als die Erwachsenen. Das passte nicht mit Berg. Das ist kein Berg, wenn der Polizist sein kann oder Postbote oder was auch immer.
Also, in meinem Kopf war das Bild von Benjamin Blümchen deutlich anders als in der Serie. Ich habe die Serie wenig geguckt, ja, aber viel die Hörspiele gehört.
Von den Hörspielen.
Ja, aber irgendwie waren die nicht so... Die waren mir nicht so präsent wie die Geschichten, die ich im Kopf hatte.
Ja, okay. Hast du Glück gehabt.
Mhm. Ja, durchaus.
Aber eigentlich wollte ich irgendwas anderes sagen. Wie bin ich auf Benjamin Blümchen gekommen? Ach so, der Witz, dass ich Benjamin Blümchen genannt wurde wegen meines Vornamens.
Mhm.
Und am Anfang war das vielleicht noch, dann wurde man damit irgendwie gehänselt, wie jeder, mit jedem Namen kannst du irgendwas machen.
Tim Schlange war es bei mir. Fand ich jetzt nicht so schlimm, ehrlich gesagt.
Aber Benjamin Blümchen ist halt so universell. Das heißt, irgendwo, wo ich hinkam, auch wenn ich neue Leute kennengelernt habe, kam dann häufig dieser Spruch. Und irgendwann habe ich gedacht, sag mal, Leute, hackt es. Ich habe irgendwie, die Grundschule, Kindergarten ist vorbei, und wenn dann irgendwie später noch Leute damit kamen, dann dachte ich einfach nur, hinter welchem Stein bist du denn hervorgekommen, dass du jetzt noch in deinem Alter diesen Witz machst? Das war ich
auch so direkt Mitleid mit den Kindern. Direkt aus sieben, diese Menschen.
Ja, wirklich. Habe ich, glaube ich, auch innerlich gemacht. Da ist nichts zu holen, humorweise. Ich erinnere mich, dass ich mal beim Tennisturnier mitgespielt habe, und da war irgendein Typ, und ich hatte verhältnismäßig lange Haare, nicht so lange wie jetzt, aber etwas längere Haare, und der hat mich konsequent deshalb Benjamine genannt.
Mhm.
Das ist mir irgendwie auch hängen geblieben.
Benjamine.
Und das fand ich so albern, weil es einmal den Namen nicht gibt.
Das hat dich gestört.
Das hat mich gestört.
Wenn du mich schon beleidigst, dann mit Sachen, die es auch wirklich gibt.
Und ja, dann habe ich damals auch schon gedacht, wieso sollen nur Mädchen lange Haare haben, du Arschloch?
Ja, richtig.
Und das hat er offensichtlich von seinen bekackten Eltern eingeimpft bekommen, die ihm scheiß Fußball-T-Shirts bekommen haben und gesagt haben, so, und der ist heute hoffentlich richtig unglücklich oder im Knast.
Oder vielleicht hat er auch gelernt und sich weiterentwickelt.
Das wäre noch besser. Resozialisierung.
Ja.
I hope he's in jail.
Aber meinetwegen auch Knast. Ja. Für dich würde ich auch gut finden.
Weil er ein Triebtäter geworden ist, weil er mit seiner eigenen Sexualität nicht klargekommen ist.
Ja, aber dann wäre es doch vielleicht toll, wenn er wegen irgendwas im Knast ist, wo er nicht andere Leute irgendwie stark traumatisiert.
Wofür kannst du richtig lange im Knast sein, mit möglichst wenig Schaden für andere Leute?
Steuerhinterziehung.
Steuerhinterzug, sehr gut. Man richtet auch Schaden an, wirtschaftlichen Schaden, aber es wird dir zurückgeholt.
Erstens das.
Dann kommst du trotzdem noch in den Knast.
Und niemand ist davon traumatisiert.
Ja, richtig.
Außer, ich glaube nicht, dass irgendwelche Finanzbuchhalter in der Behörde sitzen und nicht mehr schlafen können. Oh Gott, er hat 100.000 Euro nicht gezahlt.
Ja. Ja. Okay, das war mein Jesus. Und die Dino-Kette lassen wir vielleicht einfach.
Vielleicht kommt die ja nochmal.
Nee, ich glaube nicht.
Die Dinos
Kette kommen. Für Dinos.
Es wird auch bestimmt noch viele Gelegenheiten geben, generell über Dinos zu sprechen. Es sind ja ein großes Volk gewesen.
Ein lang, vor allem langlebiges Volk.
Großes, langes Volk. Ja, das ist ja immer so krass. Kennst du das, wenn man seinen Arm ausstreckt, ganz weit von seinem Körper, im rechten Winkel den Arm einmal ausstrecken. Ja. Macht das mal alle zu Hause am Frühstückstisch nach, liebe Freunde.
So, das mit dem Ding jetzt.
Und ihr müsst euch jetzt vorstellen, dass die Länge des Arms von Ursprung der Schulter bis in die Finger, letzte Nagelspitze des Mittelfingers, das ist die gesamte Geschichte der Erde. Ne? Also das ist so die Länge, seitdem gibt es die Erde.
Ja.
So, und jetzt darfst du mal raten, ab welchem Zeitpunkt kommen die Menschen ins Spiel?
Ja, irgendwie sowas wie der obere Teil vom Fingernagel.
Oder exakt so ist es. Ja. Es sind wirklich nur die... Okay.
Das, was man abschneidet.
Das, was man beim Fingernagelschneiden abschneidet, das ist der... Ja, so lange gibt es die Menschen schon.
Und die Dinos haben eine richtig lange
Strecke gemacht. Und die Dinos haben eine lange Strecke gemacht und die Menschen gibt es quasi noch gar nicht richtig. Ja. Also das ist wirklich...
Wir sind noch in den
Kinderschuhen. Absolut noch in den Kinderschuhen.
Und trotzdem haben wir schon so viel vernichtet.
Sehr viel Schaden angerichtet in dieser kurzen Zeit.
Vielleicht sind wir eine Sackgasse der Evolution.
Möglich. Ich kann mir das gut vorstellen, dass das irgendwann einfach vorbei ist. Nicht allzu ferner Zukunft, damit meine ich jetzt innerhalb der nächsten paar tausend Jahre. Und dann werden die Menschen einfach, ich sag mal, gesamtgeschichtlich, erdballmäßig betrachtet, einfach gar keine Rolle gespielt haben.
Ja.
Und dann dauert das nochmal ein paar Millionen Jahren. Und dann, ja, weiß ich nicht, was sich dann entwickelt. Was entwickelt sich dann? Weiß man nicht. Weißt du, woher willst du denn auch wissen?
Eben.
Kannst du auch nicht wissen. Der Sexismus, ich möchte über noch sind wir Menschen da und noch müssen wir dafür sorgen, dass die Menschen besser werden. Und deswegen möchten wir auch über Sexismus aufklären, wo man ihn vielleicht gar nicht vermutet. So wie ich neulich festgestellt habe, zum Beispiel im Song Are You Gonna Be My Girl von Band Jet. Das ist ja ein schmissiger Rocksong. Jeder kennt den, wenn er ihn hört. Allein schon das Intro mit dem Bass. Ist ein guter Song.
Ne? Ein geiler Song. Ein bisschen repetitiv.
Ja.
Zu oft der Refrain.
So, und hast du dir mal den Text aufmerksam angehört?
Ich habe die mal live gesehen.
Sahen die aus wie Sexisten?
Nee, die sahen aus wie...
Entschuldigung.
Frühstücksgeräusche des Lebens. Die sahen aus wie einfach jede typische Hype-Band in dieser Zeit. Ja. Bisschen zottelige, wilde Haare, Jeans, Jacken vielleicht und so, ja.
Es geht inhaltlich in Are You Gonna Be My Girl um einen jungen Mann, der auf der Straße offensichtlich eine Frau erblickt, die auch noch in Begleitung eines anderen Mannes unterwegs zu sein scheint. Und er denkt sich... Die will ich haben.
Ja.
Ich will jetzt diese Frau haben. Und geht auf sie zu und sagt, ich mach dich jetzt zu meinem.
Because you were with another man.
Ja, und I say you look so fine that I really want to make you mine. Einfach, weil er sie scharf findet. Er findet sie hot.
Das klingt aber einfach 1:1 wie ein Text aus der Beatles-Ära. I really want to make you mine. Könnte auch ein Beatles-Text sein.
Das stimmt, aber da bei den Beatles würde ich jetzt eher ein Narrativ dahinter erwarten, wo das potenziell auf Gegenseitigkeit beruhen könnte. Aber er singt, she's so sweet with her Get Back Stare. Also sie sagt Nein mit ihren Blicken. Und er findet das mega süß und da wird davon noch viel mehr Get angesprochen. Back. Get Back Stare.
Ich habe mich immer gefragt, was das heißen soll. Ich habe es nie so gelesen. Get Back Stare, ja.
Und ich glaube, ich habe die These, dieses Lied würde heutzutage so nicht veröffentlicht werden und falls doch, würde es heutzutage einen Shitstorm nach sich ziehen, wenn es so erfolgreich wäre.
Aber das ist ein bisschen wie, wo ist das? Bei Blurred Lines.
Ja.
In Blurred Lines ist es noch viel schlimmer. Viel schlimmer. Weil da wird das noch mehr, bei Jet wird wenigstens gesagt, okay, sie will nicht, aber ich würde so gerne. Oder ich will. Und bei Blurred Lines wird gesagt, na, ob du wirklich Nein meinst, wenn du Nein sagst.
Mhm.
Das finde ich noch viel, viel schlimmer. Da wird im Prinzip unterstellt, dass sie eigentlich will.
Dass sie eigentlich will.
Blurred Lines ist der schlimmste Song in der Hinsicht. Aber auch ein geiler Song. Also, als Song.
Mochte ich nie.
Nee?
Nee, war mir immer zu funky, glaube ich. Ja, funky trifft's. Der Käse mit der Chili-Nudel ist scharf.
Mhm.
Aber gar nicht so schlecht.
Mhm.
Aber ziemlich scharf.
Mhm.
Okay. Ja, das ist mir aufgefallen. Ich habe das Thema auch mit Benno besprochen, unserem Musikexperten. Der hat da heftig widersprochen, weil er meinte, nein, nein, ist das, was man in dem Song vermittelt bekommt, Are You Gonna Be My Girl, ist, es sind nur seine Gedanken, das passiert nur in seinem Kopf. Aber er handelt ja nicht. Was ich fraglich finde, weil ja auch Gedanken und Worte zu Taten führen könnten.
Ja, und vor allen Dingen, weil es auch eine gewisse Haltung widerspiegelt, schon in der Wortwahl.
Genau.
Make you mine.
Ja.
Besitz und so.
Also, und ich komme am wenigsten klar mit dem She's so sweet with her get back stare.
Richtig.
Also.
Richtig.
In Zeiten von wegen Nein heißt Nein,
genau.
Da muss man, also was heißt in Zeiten? Das war natürlich immer schon so, aber ich wollte damit sagen, dass das ja irgendwann...
Früher hieß Nein, ja.
Aber als ich noch gedacht, jung war.
Lass es uns doch einfacher machen und Bedeutung und Wort übereinander legen.
Nein, tatsächlich meine ich, das ist ja tatsächlich auch mal so ein Trend, sag ich mal, gewesen, wie so ein Hashtag halt, wie MeToo, Nein heißt Nein, mir. Mein Körper gehört mir, so dieses Selbstbestimmungsding, was ja eine total tolle Entwicklung ist. Aber das Erschreckende ist halt, dass das überhaupt notwendig ist.
Mhm.
Aber es ist halt offensichtlich notwendig.
Und nein, da muss ich Benno auch widersprechen. Natürlich kannst du irgendwie, also du kannst natürlich ein Lied schreiben, was voll aus der Sicht eines sexistischen Mannes ist und das auch nicht kommentieren, aber du musst es dann trotzdem anders konstruieren. Und gerade dieser Lied mit seiner schmissigen Melodie, und seine Melodie ist gar nicht so schmissig, seinem schmissigen Beat und seiner Energie, die das Lied hat, vermittelt er, dass das was sehr Gutes ist. Und es gibt richtig tolle Lieder von den Decemberists, wo der Typ darüber singt, wie er seine 5 Kinder ermordet, weil er keinen Bock auf die hat und sich gut fühlt und keine Schuldgefühle hat. Oder wie er als Vertreter der Adelsklasse mit irgendeinem Bauernmädchen zusammen Suizid begeht und auch ganz schlimm, auch so gegen deinen Willen und so weiter. Und das ist eindeutig, und ich weiß gar nicht, was es sozusagen jeweils ist an dem Lied, dass man merkt, dass es keine Verherrlichung ist, sondern ein Porträt eines Psychopathen. Das sind feine Linien. Blödlein. Aber trotzdem kann man solche Werturteile treffen, wie man sagt, bei Jet ist das nicht okay und bei denen ist das okay. Das ist interessant.
Ja.
Das müssen wir mal näher Text analysieren, woran das liegt.
Ja, können wir jetzt nicht machen, weil
ich
die Texte der Decemberists nicht kenne. Aber ist trotzdem eine spannende Frage. Ich glaube ja ehrlich gesagt auch nicht, dass das so gemeint ist, wie man es jetzt interpretiert bei Jet. Also das glaube ich nicht. Ich glaube, die haben sich gar nicht so wahnsinnig viele Gedanken gemacht, sondern einfach nur, hey, wir haben hier einfach einen geilen Beat, wir haben hier irgendwie eine coole Melodie, wir haben eine gute Musik.
Sie haben sich auch offensichtlich textlich an alten Vorbildern ein bisschen orientiert.
Ja.
Ich glaube auch, aber das, wie heißt das? Nee, nicht alter schützt vor Torheit nicht, sondern
Dummheit schützt vor Torheit nicht.
Vor Schuld nicht, ich weiß nicht. Irgendwie kann man das damit vielleicht erklären, aber nicht rechtfertigen.
Genau. Und man muss es halt dann auch einordnen und sich dessen bewusst sein.
Jetzt ist die Frage, wenn du dieses Lied hörst, wippst du dann trotzdem noch mit dem Fuß?
Ja, es hat aber noch einen geilen Beat. Aber, und vor allem dadurch, dass ich das auch selber rausgefunden habe, finde ich das irgendwie auch weniger schlimm, als wenn ich das nicht selber rausgefunden hätte. Das ist doch komisch, oder? Wenn das jetzt wirklich einen Shitstorm hervorrufen würde, weil...
Vielleicht solltest du den Shitstorm lostreten.
Vielleicht machen das ja unsere Frühstücksfans.
Frühstücksfan. Ey, ihr seid jetzt unsere Frühstücksfans. Ihr seid
unsere Frühstücksfans.
Gewöhnt euch dran. Das bleibt jetzt.
Das werden wir jetzt jedes Mal frühstücken, wenn wir uns treffen. Nein, werden wir nicht. Okay, passend dazu Pinky Gloves. Was hast du davon mitgekriegt?
Wenig.
Tatsächlich?
Ja, also auch ein bisschen erst im Nachhinein. Ich habe tatsächlich erst, aber das ging wahrscheinlich den meisten so, den Shitstorm mitbekommen. Und dann so ein bisschen das Gespräch, was irgendwie auch bei uns im Discord war. Und vorher habe ich irgendwie einen Artikel gelesen, hat mich nicht so rasend interessiert. Für den Kontext, es geht wohl darum, dass zwei junge, schmierige Männer, die aussehen, als wären sie in der FDP, ein geiles, cooles Startup gründen wollten und richtig rich werden wollten mit ihrer geilen Business-Idee und damit bei der Höhle des Löwen waren.
Der Löwen. Höhle der Löwen.
König des Löwen. Löwenhöhle. Wie nennen sie sie nicht Löwenhöhle?
Im Englischen Shark Tank.
Ah, aber Höhle des Löwen ist ja
der
auch
Löwen.
Tatsächlich Höhle der
Plural.
Moment mal, wie ist das Sprichwort? Es gibt eine Redewendung. Da begebe ich mich in die Höhle des Löwen.
Ja.
Ach, und es ist der Löwen, weil da mehrere in der Jury sitzen.
So ist es.
Da sitzen irgendwelche ekligen, dicken Firmenbosse und bewerten Business-Ideen wie Carsten
Nico Rosberg
Maschmeyer.
Zum Beispiel.
Nico Rosberg?
Mhm.
Igitt. Formel-1-Weltmeister. Lackaffe. Guter Sportsmann aber.
Und reich offensichtlich.
Und reich. Und die bewerten Business-Ideen.
Genau, die werden sagen, kriegen, jeder kennt die Höhle der Löwen, ich glaube, das müssen wir nicht
erklären. Ja?
Ja.
Du setzt immer Dinge vor, du erklärst immer Dinge, die ich für selbstverständlich halte und ich kenne die Höhle der Löwen nur, weil das immer irgendwie als Werbung auf irgendwelchen Webseiten eingeblendet wird.
Ich habe schon ein paar Mal geguckt sogar.
Ich nicht. Auf jeden Fall war die Idee, wir stellen einmal verwendbare Gummihandschuhe her, die knallpink sind.
Ja.
Für eine dezente, wie das zusammenpasst im Businessmodell, habe ich auch nicht verstanden. Dezent und knallpink. Eine dezente Berührungs- und geruchsfreie Entsorgung von Tampons. Es geht nur um Tampons?
Ja, vielleicht geht es auch um Binden, kann ich mir vorstellen. Aber
um
primär geht es um Tampons.
Und zwar haben sich diese beiden Männer gedacht, die armen Frauen müssen immer richtig eklig ihre benutzten Tampons anfassen.
Und dann irgendwo, also in die Toilette schmeißen.
In die Toilette schmeißen.
Nee, nicht in die Toilette. Doch, in die Toilette. Das müssen die und das ist ja nicht gut.
Wieso müssen die das? Weil sie sich nirgendwo anders entsorgen können, weil man sonst das sieht.
Weil es keinen Mülleimer angeblich in den meisten Badezimmern gibt. Das ist überhaupt der allererste Gedankenfehler. Aber.
Ja, das stimmt, das ist ein Gedankenfehler.
Was ich bei dem unvermeidbaren Shitstorm auf Twitter mitbekommen habe, offenbar ist das nichts Ungewöhnliches, dass Single-Männer oder Männer-WGs keine Mülleimer im Badezimmer haben. Und da frage ich mich, why? Wir sind doch alle ausnahmslos in einem Haushalt groß geworden,
weil
es in der Regel ja Mütter dort gibt oder vielleicht Geschwister, wo ein Mülleimer im Badezimmer steht. Ich hatte immer Mülleimer im Badezimmer.
Ich hatte das auch nicht hinterfragt.
Ich hatte das auch nie hinterfragt. Das war einfach selbstverständlich.
Ich finde auch für mich ist gut, dass da ein Mülleimer ist.
Ja, also auch praktisch auch.
So Haarreste aus dem Sieb oder was weiß ich.
Das mache ich ja immer in die Toilette. Das soll man ja gar nicht machen. Nee. Ich mache das immer in die Toilette.
Ich mache das in den Mülleimer. Aber ja, selbstverständlich, ihr Arschlöcher, gehört ein Mülleimer ins Bad. Man soll nicht persönlich werden. Das haben die auch kritisiert zu Recht.
Die Arschlöcher haben das
zu Recht kritisiert, dass sie viel persönlichen Hass und Anfeindung bekommen, was wirklich nicht in Ordnung ist. Und ich frage mich auch immer ein bisschen, warum in der woken linken Bubble immer noch Leute unterwegs sind, die tatsächlich so krasse Hasskommentare dann schreiben. Warum die nicht einfach, die Sachen sind so schlimm, dass du sie einfach sachlich benennen kannst und damit die Leute verbal verprügeln kannst, ohne dass du ihnen drohst, sie persönlich beleidigst oder sonst
was. Ja,
das ist nicht in Ordnung, das hilft der Sache.
Aber du darfst nicht vergessen, dass viele Leute davon halt emotional getriggert werden.
Ja, die sollen sich trotzdem ein bisschen im Griff haben und wenn die solche moralischen Maßstäbe an andere Leute ansetzen, dann müssen sie sich auch ein bisschen im Zaum halten. Finde ich.
Ja, hast ja prinzipiell recht.
Aber trotzdem macht es die Sache nicht weniger schlimm und den Shitstorm nicht weniger ungerechtfertigt. Zumindest wenn es ein sachlicher Shitstorm ist, falls es dann noch ein Shitstorm ist. Die beiden haben sich entschuldigt und die Produktion eingestellt.
Ja, haben sie die eingestellt tatsächlich?
Ich glaube ja. Die haben gesagt, sie verfolgen das Projekt nicht weiter. Und das geht
okay, das hab ich gar nicht mitbekommen, das Ende davon.
Und auf ihrer Homepage ist ein entsprechender, so von wegen, wir lernen dazu und es war unser Fehler und wir sehen das ein, aber wir bitten davon abzusehen, uns und unsere Familien zu verfolgen und zu beleidigen und zu stalken. Was ich voll verstehe.
Da haben sie recht. Hört auf, die zu stalken und zu beleidigen und zu verfolgen. Und vor allem die Familien können halt gar nichts dafür. Ja, also ich finde, ich versuche jetzt mal wieder die positive Sache zu sehen. Es ist natürlich total, ein total albernes Kackprodukt. Und auch dass es halt so mit sehr guten Einschaltquoten, also die Höhle der Löwen hat echt gute Einschaltquoten. Das ist ein krasses Erfolgsformat einfach. Ist auch mitunter wirklich spannend. Und da werden ganz coole Sachen vorgestellt. Und ganz viele kriegen halt einfach keinen Deal. Die pitchen da irgendwas,
ja.
Wo man so auf den ersten Blick denkt, oh, eigentlich gar nicht mal so schlecht, ganz gute Idee, würde ich mich auch für interessieren. Aber dann ist denen das Konzept dahinter nicht richtig klar oder es ist nicht weit genug gedacht oder die Gewinnspanne ist nicht geil genug. Und da muss aber ja der eine Typ, ich weiß leider nicht, wie der heißt, gesagt haben, ihr kriegt Geld von mir, ja. Ich investiere in das, ich glaube daran, das ja. ist ein gutes. Und da sitzen ja auch Frauen, ich verstehe nicht, warum, ich habe jetzt die Folge nicht gesehen, ich weiß nicht, warum nicht die Frauen auch gesagt haben, ey Leute, spinnt ihr eigentlich, was soll denn das, man braucht so einen Scheiß nicht.
So ähnlich wie bei Thomas Gottschalk und Micky Beisenherz.
Ja, mit, ja, die letzte Instanz.
Ja, auch keiner reagiert hat, aber da waren allerdings auch keine Betroffenen dabei. Ja, weiß ich nicht. Aber ich kann vielleicht die Brücke schlagen zu meiner nächsten Handynotiz, denn vielleicht muss ich mich jetzt als Sexist outen. Nein, nicht wirklich. Aber ich habe eine Beobachtung gemacht. Die hat eher nicht mit meinem Sexismus, sondern mit dem Sexismus der Gesellschaft zu tun. Und zwar, ich komme jetzt auch aus dem Urlaub, da waren wir an so einem See und da haben wir beobachtet, meine Frau und ich, kennst du dieses Spiel? Das ist so ein bisschen wie Federball nur ohne Schläger. Da hast du auch so ein Netz gespannt. Und dann hast du so einen Ball mit großen Federn dran, den du mit den Händen,
mit den Händen schlägst
oder mit den Füßen rüberkickst.
Ja, ja, weiß ich.
Super, super cool, haben wir auch ausprobiert, macht voll viel Spaß. Und da waren so zwei Typen, die das gespielt haben für sich, aus Bock. Und die waren mega die lässigen Beach-Dudes. Die waren super cool, smart, sahen gut aus, waren sportlich und haben das aber einfach für sich gemacht. Und haben... Man hatte nicht das Gefühl, dass die da so Schaulaufen machen und sich präsentieren, sondern dass die einfach... ganz bei sich sind. Und dann haben meine Frau und ich überlegt, es gibt ganz viele Männer, die so sind, die so eine Lässigkeit ausstrahlen und wo man nicht das Gefühl hat, dass sie das für andere machen, sondern für sich. Und uns versucht vorzustellen, welche Entsprechung bei Frauentypen es gibt.
Ja.
Und sind echt nicht so richtig weit gekommen und haben festgestellt, dass es für Frauen offenbar ganz schwierig ist, nicht konform und angepasst zu sein, sondern irgendwie auszubrechen, ohne gleich so einen Stempel zu bekommen und pretentious zu sein oder sich irgendwie bei irgendjemandem anzubiedern oder so.
Also Moment, also, damit ich das verstehe. Ihr habt ja diese beiden Typen gesehen, die alles eigentlich mitgebracht haben, dass sie das machen, weil sie sich geil fühlen und das auch zeigen wollen, aber sie haben es auf eine Art gemacht, so dass man merkte, es geht ihnen nicht darum, sich geil zu präsentieren.
Und wir haben genau die Idee, weil wir haben uns überlegt, ob das auch zwei Frauen machen könnten und
ja.
ob sie die gleichen Ausstrahlung hätten. Und da haben wir gedacht, auf gar keinen Fall, weil die würden entweder sofort umlagert werden von Männern und angegeiert werden. Oder man würde denen irgendwas unterstellen, dass sie irgendwie, weiß nicht, wir konnten uns nicht keine Frauentypen vorstellen, die das machen und haben dann überlegt, okay, vielleicht ist das so ein Männerding speziell oder dieses mit dem diesem Sportding und so, haben überlegt, ob es andere Bereiche gibt und sind nicht darauf gekommen, wie Frauen einfach mega die coolen, lässigen, entspannten Typen sein können, die besonders sind, ohne...
sexualisiert zu werden, ja, ist das...
Wahrscheinlich das, ohne sexualisiert zu werden oder ohne, dass man ihnen unterstellt, dass sie sich entsprechend präsentieren wollen.
Aber das glaube ich aber ehrlich gesagt nicht. Ich kann mir das durchaus vorstellen, dass diesen Sport, dessen Namen ja, uns beide nicht einfallen möchte oder bekannt ist, ich kann mir das schon vorstellen, dass das Frauen auch einfach so machen können. Und also ich glaube, es hat viel damit zu tun, wie du es, also was du so nach außen ausstrahlst. Richtig. Und wenn es wirklich tief in dir drin ist, dass du das machst, weil das ist jetzt irgendwie das Ding, worauf du Bock hast und alles so drumherum ist egal, ich glaube, das kann man dann auch wahrnehmen und checken.
Das, möglich wäre das,
ja.
Aber meine Theorie ist, dass so viele Erwartungen daran geknüpft sind, wie Frauen zu sein sind in bestimmten Situationen, auch
ja,
in bestimmten okay. Peergroups,
ja.
dass die das nicht ohne Ballast machen können.
Ja, auf
dass
jeden
sie einfach
Fall,
viel
ja.
weniger Freiheit hm, haben, das zu machen, worauf sie Bock haben. Dass sie sich viel mehr einsortieren müssen in gesellschaftliche
ja.
Gruppen. Und das fand ich super traurig.
Weil das viel mehr erwartet wird, dass
ja.
oder es viel ungewöhnlicher ist, dass eine Frau einfach macht, worauf sie Bock hat. Oder Frauen untereinander ohne Hintergedanken machen in größeren Gruppen in der Öffentlichkeit, worauf sie Lust haben.
Also wo das wahrscheinlich jeder nachvollziehen kann, jeder kennt dieses Klischee, dass eine Frau, die mit vielen Männern schläft, der aber die Bitch ist, ja, und ein Mann, der mit vielen Frauen schläft, diesen
ist der geile Hecht.
Ist der geile Hecht, und er hat auf jeden Fall nicht diesen Stempel. Und das aber übertragen auf alle möglichen Lebensbereiche.
Pass auf, oh, jetzt muss ich, so ernst wollte ich gar nicht werden, aber weil das auch so gut passt und weil mich das auch so umtreibt. Ich habe ja schon in der letzten Folge gesagt, ich will da jetzt auch nicht ins Detail gehen, dass ich so gern noch eigentlich über Luke Mockridge geredet hätte. Möchte ich jetzt nicht. Aber es scheint ja so gewesen zu sein, oder es gibt zumindest die offene Anschuldigung, dass Luke Mockridge in einer Beziehung sexualisierte Gewalt angewendet hat. Und das wurde eben nach außen getragen und ohne dass aber sein Name genannt wurde. Und die Folge davon war, dass der absolute Großteil erstmal sich vor Luke Mockridge gestellt hat, von wegen, es geht die Unschuldsvermutung, vielleicht erzählt die das ja einfach nur so. Und das ist perfide, weil das ja dazu führt, dass Frauen sich nicht trauen, ja, so richtig etwas öffentlich zu sagen, wenn die allererste Reaktion, weil die Unschuldsvermutung müsste ja eigentlich auch für die Frau gelten, richtig, die sagt, da ist was passiert. Ist
das
aber nicht so.
Das glaube ich noch nie drüber nachgedacht, denn also das Problem, das du benennst, ist, dass die von einigen Menschen die Gefahr gesehen wird, dass es Rufmord geben
kann. Genau, wie
das
bei Kachelmann. Ich glaube, der Fall von Jörg Kachelmann spielt da, ist ein wesentlicher Faktor, aber, und das hat mich sehr erschreckt, aber ich fürchte, da ist echt was dran. Wenn Frauen solche Geschichten hören, dann denken die sich, das könnte ja auch ich sein oder ich gewesen sein. Und wenn Männer diese Geschichte hören, dann denken die sich das aus Sicht des Mannes, der die sexualisierte Gewalt angewendet hat, das könnte ja auch ich sein. Und deswegen muss ich erstmal mich auf die Seite des Mannes schlagen, weil möglicherweise habe ich in meiner Vergangenheit auch Dinge getan, die als sexualisierte Gewalt klassifiziert werden können.
Ich habe mich auch schon bei dem Gedanken daran ertappt, dass wenn ich Robbie Williams wäre, dass ich mir sehr leicht vorstellen könnte, dass es viele Frauen gibt, die ein Interesse daran haben, mit mir Geld zu verdienen und so eine Story zu erfinden.
Ja.
Weil ich das psychologisch plausibel finde, es gibt einfach solche Leute. Es gibt auch ganz fiese, dumme, gemeine Frauen.
Aber und extrem geringer Prozentsatz.
Natürlich, das muss man sich auch mal vorstellen. Wer ist denn bereit dazu, sich mit so einer Story in die Öffentlichkeit zu begeben?
Genau.
Vor allen Dingen, wenn es gefaked ist und das potenziell rauskommen kann.
Genau.
Und deswegen glaube ich auch, das ist ja unwahrscheinlich. Trotzdem ist das eine Sache, die man erstmal mental ein Stück weit mitgehen kann. So nach dem Motto, man kann sich vorstellen, dass es blöd ist. Und deswegen wäre es ein Problem, wenn jede Frau, die behauptet, sie wäre sexuell belästigt worden, sofort erstmal Recht bekommt, in Anführungszeichen. Was ja nicht so ist, es muss ja auch bewiesen werden.
Also Unschuldsvermutung ist ja prinzipiell erstmal nicht verkehrt, aber
aber es gibt ja einmal sozusagen die juristische Ebene, die ist sozusagen safe, weil da wird halt einfach das untersucht. Aber dann gibt es die gesellschaftliche Diskussion. Da springen sie alle drauf. Und da glaube ich auch, dass das, was du sagst, für mich das, also ich habe das immer schon so gefühlt, dass es nicht so sein dürfte, aber du sagst völlig richtig, wenn das Narrativ ist, das bei diesen Stories immer kommt, dann habe ich doch als sexuell belästigte Frau, gerade wenn es vielleicht jetzt nicht eine mega krasse Vergewaltigung mit Gewaltanwendung ist, sondern einfach eine, in Anführungszeichen muss man da sagen, normale sexuelle Belästigung, dann traue ich mich nicht mehr, das vorzubringen, weil sofort der Shitstorm über mich sich ergießt.
Genau.
Und es gab einen Fall in der Videospielbranche, wo ein Videospielkomponist, wo er über Jahre Frauen toxisch missbraucht hat, psychisch vor allen Dingen, sich in Abhängigkeit, emotionale Abhängigkeit zu sich begeben hat und sie dann ausgenutzt hat und so weiter und ganz giftige Beziehungen geführt hat. Und da ist es auch so, dass denen das, weil die Videospielbranche noch viel schlimmer ist in der Hinsicht, wahrscheinlich sogar noch als Hollywood, weil das noch viel mehr männlich geprägte Domäne ist, dass die sich einfach gar nicht trauen, damit rauszukommen, weil sofort die ganze Gamer-Szene über sie herfällt. Und da ist es so, dass irgendwann einer sich getraut hat, damit rauszukommen, und der entsprechende Typ hat kurz darauf Selbstmord begangen. Und das war ein Riesending. Es ist hochkomplex, es haben sich alle geäußert, hinterher der Bruder von dem und so weiter. Super interessante Geschichte, auch ganz tragisch auch, weil der halt auch eine arme Sau war. Aber da sieht man, wie hoch die Hürde ist, wenn dir Unrecht getan wird damit rauszugehen. Und das ist ja bei anderen Sachen nicht so. Wenn hier ein Einbrecher kommt, dann habe ich kein Problem, die Polizei anzurufen.
Oder dem einen überzuziehen.
Und zu sagen, ja, hier wurde halt eingebrochen. Ist jetzt nicht so, das hat er sich bestimmt ausgedacht, um diesen Einbrecher zu framen. Wie schlimm ist das?
Ja, es ist richtig schlimm, weil das halt so im Privaten passiert, in den eigenen vier Wänden passiert und es lässt ja auch tief blicken, was überhaupt so in den eigenen vier Wänden von anderen Leuten so offensichtlich passiert jeden Tag. Und natürlich fängt man dann auch an, also ich jedenfalls fange an, darüber nachzudenken, bin ich eigentlich immer korrekt mit meinen Partnerinnen umgesprungen? Und ich würde jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass das immer alles völlig cool war. Man hat das nicht mit böser Absicht gemacht und irgendwie vielleicht auch, aber halt auch nicht mit dem nötigen Maß an Empathie. Und ich glaube, es ist aber auch ein bisschen vielleicht heutzutage der Vorteil, dass die Stimmen auch der Frauen lauter werden, dass man sich vor allem ja auch immer besser miteinander vernetzen kann. Oder heutzutage halt im Internet. Das muss ja vor 20, 30 Jahren noch mal viel schlimmer gewesen sein, weil.
Und kannst beliebig in die Vergangenheit weiter zurück.
Genau, und immer schlimmer wird es wahrscheinlich. Ganz, ganz schrecklich. Und ich habe, das erzähle ich jetzt auch gar nicht. Ich möchte jetzt erstmal erzählen, es gibt Catcalling, ne? Kennst du Catcalling? Ja, ist dir das ein Begriff?
Aber ich habe vergessen, was
Catcalling ist so dieses typische, Frau läuft auf der Straße und irgendwelche fremden Dudes meinen, das kommentieren zu müssen, wie von wegen, na,
ach so,
kann von schöne Haare, was ist ja noch so, relativ so, harmlos ist, so, aber auch schon eine Grenzüberschreitung, weil man kennt sich ja nicht. Man will ja nicht einfach irgendwie Komplimente vom Fremden haben. Bis hin zu, ey, lass mal ficken gehen.
Ja.
Brandbreite geht.
Das ist eine breite Brandbreite.
Und erstmal These Nummer 1, wenn du dich in irgendeine Bar stellst, wo viele junge Männer sind und du thematisierst das, kommt dann etwa, ach, die sollen sich nicht so anstellen. Man kann ja heutzutage überhaupt nichts mehr machen. Okay. Also, wie sollen wir uns denn überhaupt kennenlernen, wenn nicht so? Was ja,
da kommt wieder mein Seinfeld ins Spiel, der, wo ihm nichts einfällt, außer zu hupen. That's all we got. We don't know what else to do.
Genau. Da, also, wenn das alles ist, dann sollen die sich vielleicht auch nicht weiter vermehren, diese Männer, was sie können. Und es gibt eine ganz tolle Aktion, das heißt Catcalls Off und dann die jeweilige Stadt, Catcalls Off Berlin, Catcalls Off Hamburg, wo Frauen an den Orten auf der Straße, wo ihnen bestimmte sexuelle Übergriffe verbal passiert sind, das aufschreiben können, mit Kreide auf dem Boden, was da gesagt wurde. Und dann wird das fotografiert und bei Instagram kann man sich dann noch die Geschichte dahinter angucken.
Okay, das mit der Kreide kenne ich nicht, aber es gab das schon mal als Trend auf Twitter oder Facebook oder sonst so mit Catcallers, wo Leute das, glaube ich, irgendwie in die Kamera erzählt haben oder ein Schild hochgehalten haben oder irgendwie sowas. Ja, das ist gut. Das macht es sichtbar.
Genau,
das macht es sichtbar. Was so flüchtig ist und
genau, und es so ist ja trotzdem ist. Mehr oder weniger flüchtig, weil es ist Kreide und irgendwann ist es wieder weg. Aber es macht halt trotzdem darauf aufmerksam. Und ganz interessant, meine gute liebe Freundin Johanna ist da ein bisschen aktiv und hat das in Hannover jetzt schon mehrfach gemacht. Ja. Also diese Sachen aufgeschrieben mit anderen zusammen. Und sie sagte, die Reaktion der Menschen, die sehen, dass man da was aufschreibt und was man da aufschreibt und wenn man das so ein bisschen erklärt, sind extrem unterschiedlich. Und weißt du, wer die welche Leute da am allermeisten gegen anwettern?
Alte Männer.
Alte Frauen.
Ah!
Alte Frauen.
Interessant.
Wir fahren da extra mit dem Fahrrad einmal mitten drüber, während sie da eigentlich schreiben.
Das ist psychologisch ja sehr interessant.
Und finden das nicht gut. Die also natürlich
das
auch nicht
lang
alle.
Aushalten und jetzt ist es ein Skandal, dass die neuen Frauen das also, nicht mehr ihre Rolle in der Gesellschaft einnehmen, sondern dagegen aufbegehren.
Genau das
weißt
ist meine
das
Theorie.
Ist? Das ist wie Samuel L. Jackson in Django.
Oh, spannend. Spannender Vergleich. Jetzt haben wir noch den Rassismus mit drin.
Wobei das wunderbar. Nicht ganz passt, weil Samuel L. Jackson ja ein privilegierter Schwarzer bei Django ist.
Ja.
Das ist überhaupt die schweinischste Figur von allen in dem Film, oder?
Ja.
Die ist noch schlimmer als Leonardo DiCaprio.
Ja. Aber, ja, wir können jetzt auch über Django Unchained reden, gar kein Problem.
Film, ich habe ihn nur einmal gesehen, weil er so lang ist. So,
kann man keine Zeit mehr. Keine Coolness bei Frauen. Würde ich halt nicht sagen.
Ich kenne viele Frauen, die cool sind und so, aber es ist verhältnismäßig so selten und es ist so schwer, glaube ich. Du musst dich echt bemühen, um irgendwie da deinen Plan. Und Männer gehen einfach mit ihrem fetten Bierbauch hin und machen, was sie wollen und alle applaudieren ihn. Sind wir eigentlich der zwei weiße Männer-Podcast, der am meisten über Feminismus und Sexismus redet?
Das kann sein. Ich wünsche mir als nächsten Gast eine Gästin. Ich möchte auf jeden Fall, dass wir das nächste Mal eine Frau hier zu Gast haben.
Auch darauf sollten wir achten.
Und dann können wir auch mal solche Themen nochmal ansprechen. Weil, und das allerletzte.
Moment mal, wir können auch über andere Themen.
Das ist richtig, das ist natürlich richtig. Aber man will ja auch mal betroffene Menschen hören, wenn es um bestimmte Themen geht. Deswegen ist es ja irgendwie immer so albern, dass nun gerade halt wir zwei weißen Dudes diese Thematik so ausführlich besprechen. Aber wir wollen ja auch dafür sensibilisieren, aber...
Aber wir machen das ja nicht, weil das ein Thema ist, sondern weil aufgrund der gesellschaftlichen Bedeutung ist, dass es uns beide auch einfach viel beschäftigt.
Ja, richtig.
Das, wir reden ja im Podcast über Sachen, die uns beschäftigen. Und offensichtlich ist das ein Thema, mit dem, weil es ja auch eine Sache ist, bei der wir uns selber ein bisschen hinterfragen.
Richtig. Und das muss man halt machen. Und ich glaube, was vielleicht eine nette Übung wäre, an die sehr wenigen Männer da draußen, die uns zuhören. Aber geht doch mal zu euren guten Freundinnen oder Schwestern oder sonst wie. Und
Tanten.
Geht doch mal zu euren Tanten. Und nachdem ihr unseren Podcast empfohlen habt, fragt doch einfach mal, was deren Erfahrungen sind. Und dann gleicht es doch mal so ein bisschen ab mit euren eigenen Erfahrungen und ob ihr vielleicht irgendwann mal übergriffig wart, ohne es eigentlich gewollt zu haben. Mhm. Das ist doch vielleicht eine ganz nette Selbstreflexionserkenntnis.
Ich glaube übrigens nicht, weil ich dafür viel zu schüchtern immer war und bin.
Das kann sein.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jemals übergriffig bei einer Frau gewesen bin. Aber vielleicht auch doch. Sagt, schickt mir das und haltet mir den Spiegel vor, wenn ich euch gegenüber abschätzig war.
Mach ich.
Thema Rassismus. Alle Camper sind weiß.
Ja.
Ist ein Fakt. Warum?
Weil Schwarze zu cool dafür sind. Campen ist halt echt mega
uncool. Nein, ich meine die Autos.
Ach so. Aber die andere Aussage stimmt auch.
Deswegen sind die Autos weiß.
People of Color gehen nicht campen.
Nee, aber ich meinte tatsächlich jetzt die Campingmobile.
Ja, und das hat garantiert einen Grund von wegen, dass wenn du damit vielleicht so in den mediterranen Breitengraden vielleicht unterwegs bist, dass sich das drin nicht so aufheizt.
Aha.
Kann ich mir vorstellen.
Denn ich finde es erstaunlich, was für eine Bandbreite ist von Farben zumindest potenziell. Der Trend ist ja leider schwarz, Anthrazit, grau, silber, weiß und dunkelblau. Bei Autos weiß nicht mal. Also möglichst unauffällige Farben will man für sein Auto, weil sein Auto ist hoch und heilig und kein geilen funky Shit. Warum diese farbliche Bandbreite bei Camper? Daran könnte es liegen, aber du könntest zumindest irgendwie, das denke ich sowieso bei Autos. Neulich bei der Kita waren zwei Eltern, die sind in so ein Auto eingestiegen, das ganz rot war mit irgendwie weißen oder Streifen. Das sah halt aus wie so aus Fast and the Furious ein bisschen so ein Auto. Mhm. Aber es war mega cool, weil es halt einfach nicht eine langweilige Blechkiste war, sondern irgendwie fröhlich aussah dadurch. Und die haben sich fast ein bisschen entschuldigt nach dem Motto, ja, wir haben den gebraucht und der war dadurch günstiger. Und ich meine, das ist doch super cool, ich hätte voll gern so ein Auto mit so einer Farbe. Und fanden sie, glaube ich, selber auch ein bisschen gut. Alle Camper sind weiß. Es gibt kein Silber, kein Grau, nichts.
Ja, die haben ja auch alle diese komische Plastikschalenverpackung, die so kleine Wölbungen hat. Ich glaube tatsächlich, dass es irgendwie so ein Energieding ist. Kann ich mir vorstellen.
Interessant, das könnte sein. Aber das Gleiche gilt ja auch, nee, da gilt es nicht so. Ne? Für Sprinter und Umzugswagen, die haben manchmal auch andere Farben.
Ja.
Okay, ist mir aufgefallen und jetzt dachte ich crazy.
Und bei Sprinter und Umzugswagen, da wiederum kann ich mir vorstellen, dass dadurch, dass es ja Autos sind, die sehr häufig als Leihautos ich glaube, dass man sie nicht sieht. Ich glaube, dass man einfach diese ganzen Schäden, die so über die Zeit, wenn einfach in 6 Wochen 20 verschiedene Leute das Auto fahren.
Sieht man nicht so
doll. Und auch generell so kleine Boyen, Dane. Du siehst einfach
da. Okay, ich dachte, sie machen sie extra so, damit man sieht, damit die hinterher, wenn sie um den Wagen rumlaufen mit ihrem Zettel, das ist neu. Ein Kreuz.
Na, dann müssen sie halt, wenn man es richtig gut sehen würde jedes Mal, hätte man vielleicht als Verleihfirma den Anspruch, dann das auch immer gleich reparieren zu müssen. Deswegen, ich glaube, das hat praktische Gründe.
In manchen Klamotten siehst du die Flecken einfach nicht. Das ist andersrum. Weißes T-Shirt.
Ja. No. Ich habe da auch vor vielen Folgen schon mal Bescheid gesagt. Bitte, ich will jetzt endlich mal ein Hausmittel haben, was mir die gelben Deo-Schweißflecken unter den Armen wegmacht. Alles, was ich bisher versucht habe, bringt nichts. Aber ich habe das in Chlor gewaschen.
Ist das auch ein Problem oder nur ein optisches?
Nein, ein optisches.
Hast du Essig probiert?
Ja, aber ich glaube noch nicht hochdosiert genug.
Mit Essig einreiben und dann in die Waschmaschine? Ich glaube, das funktioniert auch nicht wirklich. Ich glaube, das ist eher gegen den Geruch.
Ich weiß, was ich noch nie ausprobiert habe, was als Tipp kam, ist Geiseife, so ein Stück. Man kann Geiseife auch so fertig kaufen von Dr. Beckmann oder so.
Ja.
So flüssig reinreiben. Aber es gibt noch so richtig diese Stücken Geiseife, womit du auch Leuten die Haut runterraspeln kannst, wenn du Bock darauf hast. Ich glaube, das muss ich auch nochmal ausprobieren.
Du kannst auch mit Tippex oder weißem Edding probieren.
Es ist wirklich furchtbar. Ich habe so viele tolle weiße T-Shirts, die ich so gerne trage, aber halt nicht tragen mag, wenn ich weiß, dass es irgendwie warm ist und ich ziehe dann irgendwie Pullover aus und dann...
Ich habe das Problem. Ich hatte das früher, erinnere ich.
Ich fürchte, das hat was auch mit dem Deo zu tun.
Das kann sein.
Mehr noch als mit dem Schweiß.
Ich habe jetzt eher das Geruchsproblem, dass ich das aus manchen T-Shirts, weil das der Stoff so ist,
dass
weil
es
das
nicht
so
rausgeht.
Synthetikstoff ist, dass der Geruch nicht rausgeht und immer wieder aktiviert wird, wenn ich wieder schwitze. Pullis auch. Man darf einfach keine
Synthetik kaufen. Aber beim Pulli ist das scheiße, ne? Weil Pullis sind ja häufig schön.
Ja, also, und lange haltbar. Und
lange haltbar, ja. Ja, da muss man vorsichtig mit sein.
Kauft mehr Baumwolle und natürliche Fasern.
Kauft mehr Baumwolle. Ich wollte tatsächlich, dachte ich mir, machen wir heute gar keine so lange Folge, sondern eine ganz kurze. Und ich hatte aber noch eine Sache, die auch gut gepasst hat. Ich weiß aber leider nicht mehr, was das war. Ich hab das leider vergessen. Macht aber nichts. Möchtest du noch irgendwas sagen?
Ja, ich kann noch eine kleine Geschichte, weil ich bin immer noch in meinen Urlaubsnotizen aus dem letzten Sommer. Die sind jetzt fast ein Jahr alt und ich habe im Urlaub offenbar sehr viele Sachen und seitdem gar nicht mehr so viele, denn danach kommt gar nicht mehr so viel.
Ja.
Zwei Sachen habe ich noch. Eine sehr aktuelle und eine kleine Geschichte. Die Geschichte ist aus dem Urlaub. Wir waren in unserem kleinen Wohnmobil nämlich unterwegs, in dem wir geschlafen haben.
In einem weißen wahrscheinlich?
Nee, es war rot. Es war ein Ford Nugget, ein roter Ford Nugget.
Nugget?
Umgebauter Ford Transit zu einem, hat dann so ein Aufklappding hinten drin. Und wir waren im Schwarzwald an einem See. Es wurde langsam schon dunkel. Wir haben Abendbrot gegessen und mussten noch einen Platz für die Nacht suchen. Und saßen da zu viert. Am Tisch war niemand in der Gegend, kein Mensch, nichts zu sehen. Um uns herum und dann parkte neben uns ein anderer Camper, wo ein einzelner Mann draus ausstieg und zu uns kam. Und der war ein bisschen verschroben. Der sah aus wie ein krasser Hipster. Und so habe ich ihn auch erst wahrgenommen, so, ne, ich und mein alleine, fahre mit alleine mit meinem Camper, den ich selber umgebaut habe und so weiter, irgendwie durch die Gegend und ich und das Wildlife und cool. Und es war einfach so, ich hatte sofort diese Brille, eindeutig Hipster-Typ. Mhm. Und er kam zu uns, wir haben gefragt, willst du noch irgendwie ein bisschen was essen und wo fährst du hin? Und er wollte nämlich wissen, wo wir schlafen, ob man hier schlafen kann und so weiter und so fort. Und dann haben wir mit dem geredet und der war so seltsam emotional entkoppelt. Der hatte irgendwie, wenn man so Smalltalk mit Leuten macht, die man kennt, dann sucht man geile Humorebene und so weiter. Und der war irgendwie nett und interessiert, aber war so ganz apathisch irgendwie oder unemotional. Mhm. Und dann haben wir mit dem gesprochen, dies und das, und dann haben wir auch überlegt, ob wir irgendwo zusammen noch einen Platz suchen. Und dann hatten wir irgendwie nach seinem Camper gefahren und hat gesagt, ich zeig euch den mal. Und dann sind wir aufgestanden, hatte die Tür aufgemacht und hatte da drin halt, und es sah im Innenraum aus, hast du mal Dexter gesehen?
Ja, die ersten paar Folgen.
Der Serienkiller-Psychopath, der töten muss, und es sah einfach aus wie von Dexter oder einem entsprechenden Killer. Weil es alles ganz unwohnlich war, alles ganz sauber, clean, er hatte so eine Spüle, er hatte so Schränke, wo man das Gefühl hatte, da sind Leichenteile, und da habe ich schon gedacht, okay, das ist einfach mega lustig gerade, dass dieser Typ, der alleine fährt, und dann wandelte sich das Hipster-Bild zu so einem Axtmörder-Ding.
Mhm. Aber Axtmörder können durchaus auch Hipster sein.
Ja eben, die haben äußerliche Ähnlichkeiten, ja. Aber nur einmal siehst du, alles klar, das ist ein Hipster, der mit dem, und dann zeigt er dir dieses umgebaute Ding und hat erklärt, wie er darin rumgebaut hat, und das Ganze eben mit dieser Psychopathen- so, als ob ihm was im Gehirn fehlt, weshalb er morden muss.
Hast du dich nach Verteidigungswaffen umgeschaut?
Ja, und dann war das Geilste einfach. Ich habe dann schon irgendwie zu meiner Frau mal geguckt. Wir haben so ein bisschen so... Wir waren dann mit unseren beiden kleinen Kindern da. Und dann öffnete er noch den Kofferraum, um uns das zu zeigen. Und im Kofferraum war ein Kasten Bier und eine große Axt. Und sonst nichts. Und das war so geil. Und dann man wird nicht wirklich nervös, weil wir haben halt mit denen geredet und so weiter, aber trotzdem war es einfach,
Kopfkino.
Hat so viel zusammengepasst. Und dann ist er doch einfach losgefahren, weil er gesagt hat, ich suche dann irgendwie noch einen anderen Ort. Und dann saßen wir da so und haben gewartet, bis er weg ist. Und haben noch ein bisschen lang die Kinder, und so, wollen wir jetzt mal losfahren, wir sind müde. Und so, okay, warte noch mal ganz kurz. Und dann sind wir irgendwann losgefahren, haben immer noch in den Rückspiegel geguckt und so. Das war so creepy, weil ich, also, das war einfach, wir haben so viele Leute auch gesehen und getroffen, die sich ihre Campingbusse umbauen. Die machen sich dann eine Lichterkette rein, haben dann eine Gitarre und es ist so, yeah,
Hippie.
Hippie Life. Und der war halt so, hier ist kein Staubkorn, hier ist alles desinfiziert, hier sind nur glatte Oberflächen.
Wir haben aber einen gemeinsamen Freund, der genauso handeln würde. Dr. Robert, wenn der auch, wenn der genau so einen Camper hätte, der würde exakt so aussehen. Der hätte auch einen Kasten Bier und eine Axt in seinem Kofferraum.
Kann man ja mal gebrauchen.
Kann man ja mal gebrauchen.
Und wenn man mit ihm reden würde, hätte man vielleicht auch, wenn man ihn nicht kennt, Sorge. Und wenn man ihn kennt, vielleicht
auch. Hat man auch Sorge. Liebe Grüße an der Stelle. Ich möchte.
Das war das Vorletzte. Jetzt habe ich noch eine ganz kleine Frage an dich.
Ja, dann, nee, dann mach du die ganz kleine Frage.
Ich habe nämlich gelernt, und das ist jetzt eine Quizfrage an dich.
Oh geil, Quizfrage.
Was ist größer, Tiger oder Löwen?
Geht es jeweils um die Körpergröße? Männliche Variante?
Sehr gute
da
Frage.
Kommt, da ist nämlich der große Unterschied.
Du weißt Bescheid.
Ich weiß Bescheid. Also weibliche Löwen, also Löwinnen heißen sie wahrscheinlich, sind kleiner als die männlichen, oder?
Als die männlichen Löwen.
Ja, und bei den Tigern sind aber die weiblichen Tigerinnen größer als die männlichen
Tiger. Du bist auf der richtigen Spur, aber es ist falsch.
Es ist falsch, aber irgendwie so ist
es. Also es gibt zwei interessante, ich hatte immer gedacht, Löwen sind größer.
Ja, denkt man.
Weil man den Löwen
ist ja auch der König, genau.
Und so, aber das ist es wohl nur wegen des krassen Gebrülls, weil er am lautesten brüllt. Und wegen der Mähne
der Männer,
aber das ist einfach so ikonisch. Und die ganzen anderen Wildkatzen, ob nun Puma, Jaguar, Leopard, Gepard, Tiger, die sind alle so, haben anderes Fell, aber sind halt so langweilige Katzen erstmal. Nein, es ist so, der Löwe hat eine größere Spanne als der Tiger.
Ja.
Die größten Löwen sind größer als die größten Tiger.
Aha.
Und die kleinsten Löwen sind aber kleiner als die kleinsten Tiger.
Tiger, ja.
Nein, es ist andersrum. Entschuldigung. Es ist genau andersrum. Der Tiger hat eine kleinere Spanne.
Ja.
Die Tiger haben eine größere Range. Und die männlichen Tiger sind größer als die männlichen... Nein, die weiblichen... Die weiblichen Löwen sind größer als die weiblichen Tiger. Und die männlichen Löwen sind kleiner als die männlichen Tiger.
Ah ja, okay.
Also es gibt sehr große männliche Tiger und sehr große weibliche Löwen. Und das finde ich interessant, weil ich es nicht gedacht hätte.
Na, also bei den Löwen ist es ja insofern gut erklärbar, weil ja in der Herde oder wie sich das bei denen auch immer schimpft, in der Rotte, weiß ich nicht.
Schule, Gruppe.
In der Schule.
Bande.
In der Löwenschule. Da sind ja die Löwinnen primär für die Jagd zuständig. Mhm. Das heißt, die müssen ja die krassen Kampfmaschinen wie wir sein.
Aus König der Löwen.
Wie wir wissen aus König der Löwen. So ist es ja tatsächlich.
Ja.
Und der Löwe an sich, der ist paschamäßig in seinem Harem und lässt sich bedienen und beißt ab und zu mal einen anderen Löwen weg, der ihm den Platz streitig machen möchte. Das heißt, der muss gar nicht so der muss halt nicht dieses krasse Präzisionstötungsgerät sein.
Ja.
Der chillt eigentlich eher faul rum. Das kann man auch irgendwie, wenn man mal im Zoo ist, immer beobachten. Die Löwen sind total langweilig, nur die Tiger sind toll.
Ja, stimmt.
Und die Löwinnen auch, die sind auch toll, weil das sind einfach, wenn man Katzen hat, ne, es ist so krass, so Videoaufnahmen oder Fotos von diesen Großwildkatzen zu sehen, weil es sind einfach Katzen. Cats will be cats. Es gibt so schöne Vergleichsfotos immer zwischen irgendwelchen spielenden dicken Löwen und daneben einfach eine Hauskatze, die dasselbe tut. Das ist ganz toll. Wir waren gar nicht politisch in dieser Folge.
Gesellschaftspolitisch.
Also gesellschaftspolitisch, richtig, aber nicht politisch. Und ich möchte eine Sache sagen. Ich will jetzt nicht da ins Detail gehen, aber es gibt ja immer mal wieder diese Demos von rechtsradikalen Vollidioten. Und da ist doch ein sehr beliebter Spruch, wer Deutschland nicht liebt, soll Deutschland verlassen.
Yeah.
Hört man ja oft. Und ich bin fest davon überzeugt, der richtigere Spruch wäre, wer Deutschland liebt, soll Deutschland verlassen.
Don't get too attached to your country.
Genau, weil wozu denn? Und das bringt halt nur Leid und das macht das Land halt viel schlechter. Und wenn die Leute, die Deutschland wirklich lieben, die denken, ich muss für Deutschland kämpfen, weil sonst wird Deutschland nicht so, wie ich mir mein Deutschland vorstelle. Wenn die weg wären, wird Deutschland so viel besser.
Und sie werden im Ausland tolle Botschafter.
Ja, genau. Sie könnten gute Werbung machen.
Aber wenn sie als richtig, wenn es wirklich ihr Herzensding wäre,
was
es ja eigentlich gar nicht ist, die
ist
suchen
es
ja noch was anderes
ich als weiß.
Nach Patriotismus. Die suchen ja nach der Leere in ihrem Herzen. Also die suchen sie nicht, die empfinden sie.
Wo ist die Leere in meinem Herzen?
Aber die könnten doch einfach in anderen Ländern kulturelle Botschafter sein.
Genau.
Tolle Idee. Du, das ist ein Plädoyer gegen Patriotismus. Mhm. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern weltweit.
Weltweit.
Ich glaube ja, dass die meisten anderen Länder ein größeres Patriotismusproblem haben als Deutschland. Ja. Aber die Leute, die in Deutschland Patrioten sind, sind auch gleich immer nationalistische Nazis.
Ja.
In anderen Ländern kannst du vielleicht noch Patriot sein, ohne so xenophob zu sein.
Ja, da können wir auch länger drüber sprechen.
Aber ja, richtig. Wer Deutschland liebt, soll Deutschland verlassen.
Genau.
Hashtag,
was war das andere?
Jesus Mitleid. Mitleid mit Jesus.
Und Hashtag, wer Deutschland liebt, soll Deutschland verlassen. Das würde das Land verbessern. Und vielleicht auch euer Leben. Dann habt ihr vielleicht ein besseres Wetter.
Ja. Oder so. Eine andere Perspektive auf euch und die Welt.
Oder ihr zieht nach Mallorca, dann habt ihr noch weniger Ausländer, als wenn ihr hier in Deutschland lebt. Why not? Okay, ich hoffe, ihr habt euch euer Frühstück schmecken lassen und ich bin jetzt erstmal satt. Und ich möchte mich bedanken bei dir für diese tolle Folge.
Vielen und Dank auch dir.
Für das tolle Frühstück. Es war sehr improvisiert, aber es hat trotzdem gemundet, auch wenn das Rührei, ja, irgendwas war da komisch.
Ja, ne? Habe ich auch gedacht. Und ich bin eigentlich ein sehr guter Rührei, Max, aber ja. Irgendwas war nicht in Ordnung.
Mit ein bisschen Salz kommt man es gut.
Vielleicht waren es die Tünzen. Neuen Hühner.
Ja, die sind, das so schmeckt KZ halt.
Ja.
Oh Gott, oh Gott.
So schmeckt ganz herzlich. Kann man so eine schöne Parodie-Werbung für Switch oder so machen.
Ja, und so um auf das Problem aufmerksam zu machen.
Nicht so schmeckt der Sommer, sondern so schmeckt KZ.
So schmeckt KZ.
Hashtag.
Michael Wendler sagt ja schon, wenn die Lügenpandemie, der Lockdown wegen der Lügenpandemie vorbei ist, dann kommt kommt der Lügen-Klima-Lockdown, hat er jetzt vorher gesagt. Schauen wir mal, Micha. Wir halten dich auf dem Laufenden. Liebe Grüße nach in die USA.
Egal.
Gehabt euch wohl.